neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Thorsten zu Gast. Hallo Thorsten.
Hallo Fabian, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Auch wieder einer, der relativ spontan ist, sag ich mal, auf meinen letzten Aufruf geantwortet hat. Und ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was du alles so zu erzählen hast und worüber wir heute sprechen. Aber geh mir ganz kurz auf deine Person ein. Wer bist du eigentlich? Was machst du vielleicht beruflich, wenn du das erzählen möchtest? Bisschen noch nicht mit dem eigentlichen Hauptthema anfangen, sondern einfach so ein kleines Gesicht zur Stimme kriegen.
Gut, dass man mich so ein bisschen kennenlernt.
Genau.
Beruflich, also von der Ausbildung her, bin ich Geoinformatiker, komme aus den Geowissenschaften und der Informatik und habe das auch eine Zeit lang gemacht. Bin dann Game Designer gewesen, eine kurze Phase in meinem Leben, weil ich da wirklich Spaß dran hatte und auch die Chance hatte, das sozusagen zu nutzen. Und aktuell bin ich, habe einen kleinen Verlag, den ich führe, und nebenbei gebe ich freiberuflich so Seminare und Trainings auch im Bereich Softwareentwicklung, Produktentwicklung, also in diese Richtung bin ich jetzt im Moment rein selbstständig, 100%ig selbstständig unterwegs. Genau, und das auch mit viel, viel Freude und viel Engagement, und es macht jeden Morgen Spaß, mich da reinzustürzen in die Arbeit. Genau.
Sehr schön.
Ich lebe und arbeite in Berlin, vielleicht das noch so wichtig, und wenn ich mal nicht irgendwie irgendwas für meine Produkte oder so mache oder für mein Business sozusagen, dann bin ich voll gerne draußen unterwegs. Also ich liebe es, draußen mit Rucksack oder Fahrrad oder kleinem Campingbus unterwegs zu sein und die Natur zu genießen. Und das ist so meine zweite Heimat so ein bisschen.
Geil, voll cool. Also Camping sowieso, da hast du mich mit. Meine Frau und ich, wir sind auch geneigte Camper. Also wir sind mit dem Zelt unterwegs. Und also meistens, wir sind dann aber auch für 2 Wochen im Urlaub damit, ne? Also wir fahren dann meistens an die Ostsee, und aber wir haben auch eine schöne Zeit auch in dem großen Zelt. Also das ist immer ganz, ganz toll.
Ja, super ist das. Ich habe auch lange mit Zelt unterwegs, und jetzt habe ich mir mit meiner Freundin einen kleinen Campingbus angeschafft, und damit sind wir jetzt immer unterwegs. Ja, tolles
Hobby. Sehr cool. Sehr cool. Was jetzt die ganz wichtigste Frage: Was ist das für ein Campingbus?
Das ist ein VW-Bus. Das ist ein VW-Bus mit einem Klappdach und hinten einem kleinen Ausbau drin. Genau, so ein T5, also ein etwas älteres Modell, aber ein schönes Ding.
Weil ich habe in unserem letzten Sommerurlaub zwei Campingbusse gesehen, auch von VW. Einmal ein T1.
Ah, toll.
Mit dem Original Wohnwagen sogar noch. Also wirklich richtig Sneaker, auch von innen richtig ganz toll ausgebaut und mit 2 Kindern dabei und richtig, richtig toll. Und ein paar Tage vorher habe ich noch einen alten T2 gesehen mit Original-Vorzelt. Und das war schon sehr, sehr cool. Also da habe ich, ich hab da auch Bilder von. Ich guck mal, vielleicht werde ich die mal ohne Nummernschild hochladen, damit das ein bisschen zur Folge passt. Also wirklich, ich liebe Camping, und die Leute auf dem Campingplatz sind auch alle so nett und nahbar, und alle haben irgendwie, wie im Rollenspiel, das gemeinsame Ziel oder Hobby, Camping, ausruhen, entspannen, Naturverbundenheit genießen.
Ne? Ja, genau. Das macht es so einfach und auch so angenehm mit den Menschen, ja. Auch wenn man die außerhalb des Campingplatzes trifft irgendwo, ist das immer eigentlich eine tolle Begegnung.
Ja. Genau. Kommen wir mal zum Rollenspiel. Du bist ja nicht umsonst hier. Wir wollen ja nicht über Camping reden, aber es gibt ja quasi dann schon eine Gemeinsamkeit, Camping und Rollenspiel. Wie bist du da hingekommen? Was war dein Start ins Rollenspiel, Pen and Paper Rollenspiel?
Das war in der Grundschule. Also
oh,
das war cool. Sozusagen Ende der 80er Jahre. Nein, doch, krass. Also es ist schon lange her, ich sag's mal so. Es ist in der weiten Vergangenheit, und da war es so, dass ein Klassenkamerad, der große Bruder von ihm, der hat irgendwie Rollenspiel gespielt und hat ihn immer dazu eingeladen, und er hat damit immer angegeben in der Schule. und hat dann auch zwei andere Klassenkameraden mitgenommen. Die durften auch mitspielen und ich natürlich nicht. Und ich habe dann nur gemerkt, das ist das schwarze Auge und habe mir das dann irgendwie gewünscht und habe auf Weihnachten dann das Land des schwarzen Auges bekommen, DSA 2. Und das war eine Box nur mit Landbeschreibung. Natürlich keine Basisbox, man konnte damit nichts anfangen. Es waren Karten drin und ganz viele Beschreibungen der Welt. Und naja gut, ich in der Grundschule, wie gesagt, ich glaube, es war vierte Klasse, mit dem Lesen ging es schon einigermaßen. Dann habe ich mich daran gesetzt und mit kleinen Mensch-ärger-dich-nicht-Figuren auf der Weltkarte für mich so Sachen gespielt und die Sachen durchgelesen. Und irgendwann habe ich dann ein halbes Jahr später zum Geburtstag dann die Basisbox bekommen, weil ich die unbedingt haben wollte. Und da habe ich meine eigene Runde aufgemacht. Und das war das erste, sozusagen mein erstes Erlebnis, wo ich von 0 auf 100 Spielleiter beim Schwarzen Auge war. Boah, krass. Ende Grundschulzeit.
Chapeau, da ziehe ich echt den Hut vor. Gerade DSA ist natürlich ein Brett, ne?
Ja, unbedingt. Also komplett. Das war auch überfordert. Also man hat das natürlich ganz anders angegangen, als das dann irgendwie gedacht war oder so. Ne? Aber es waren die ersten Erlebnisse. Ich glaube, das war unter Havanna mit irgendeiner großen Riesenschildkröte oder so. Das wird man natürlich einfach nicht vergessen. Ne? Das ist schon
wieder drin. Also DSA sowieso ganz oft hier Thema im Podcast. Wenn du weiter reinhörst so in die Folgen, dann wirst du das mitkriegen. DSA ist natürlich eine unfassbar große Welt und eigentlich ist es ja schon geil, dass du, bevor du die Basisbox hattest, die Landkarten oder die Landbeschreibung hattest, damit du dir wirklich einlesen konntest, okay, das gehört dazu und ich weiß nicht, ging es dann auch um Völker oder nur um wirklich Landbeschreibung?
Es ging auch um Völker, also das war wirklich ein Komplettabriss, aber das hat mich damals mehr als überfordert und ich habe das auch nie zu dem Zeitpunkt ganz durchgelesen bekommen. Das war viel zu, das war für ein ganz anderes. Aber das hat mich trotzdem fasziniert und reingezogen und ich bin dann immer wieder auch dahin gekommen und habe nach und nach alles nachgelesen, wenn ich irgendwo irgendwas gefunden habe. Und das hat also die Faszination bei mir ausgelöst für das geil. Land und so. Genau.
Finde ich cool, finde ich richtig cool, ja. Und wie hast du dann deine Gruppe zusammengestellt? Weil du hast ja gesagt, bei den anderen durftest du nicht mitspielen. Hast du einfach Person XY hier, Kevin von nebenan, also oder den Sitznachbarn aus der Grundschule gefragt, hey, hast du Bock?
Ja, und dann habe ich die zwei anderen gefragt, die auch mit in der anderen Runde mitspielen durften, ob die auch Bock hätten. Und dann haben die bei mir mitgespielt, dann haben sie bei der anderen Runde aufgehört. Und dann hat es aber, ich muss dazu sagen, dann hat es nicht lange gedauert, 2-3 Jahre, dann waren wir eine große Runde. Dann war auch der andere und der größere Bruder sogar da und wir waren dann eine Runde. Der größere Bruder war vielleicht, ich weiß gar nicht, wie, 3 Jahre älter oder 2. Das war damals natürlich eine große Zeit, eine große Spanne. Klar. Und dann hatten wir eine große Runde, die Schwarzauge gespielt haben lange Zeit. Und danach AD&D, glaube ich. Das war dann das zweite, wo wir dahin geswitcht sind.
Ja. Ah, geil, voll cool. Richtig geil. Ja, also erst abgeworben und dann eine große Runde draus gemacht. Finde ich klasse.
Naja, das war lustig.
Sehr schön. Also gut, du hast gerade schon gesagt, also dann habt ihr auch irgendwann AD&D gespielt. Gibt es da noch mehr Systeme, die du jetzt so in deiner Laufbahn, wir sind ja schon über 30 Jahre, hast du da noch mehr, was da auf dem Zettel steht?
Also ich muss sagen, eigentlich immer relativ wenig. Also ich bin eigentlich jemand, der ziemlich konstant bei den Sachen bleibt, die ihm gefallen. Also das heißt, ich habe lange, lange Schwarze Auge gespielt. Ich habe lange D&D, beziehungsweise AD&D und dann D&D gespielt. Ich habe dann irgendwann Shadowrun gespielt. Und also das heißt, die großen drei, damals gab es auch nicht viel mehr. Da gab es vielleicht noch Hahnmaß, aber das hat mir nie gefallen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es noch, also im deutschsprachigen Raum noch irgendwas gab. Ich habe damals natürlich nur deutsche Sachen sozusagen angefangen. Ja. Und da bin ich fast bis jetzt dran geblieben. Also ich habe natürlich immer so ein paar kleine Kampagnen hier und dort mal gemacht. Ich habe mal eine Runde Engel gespielt. Ein super faszinierendes Spiel. Also ich glaube, das gibt's, weiß ich gar nicht, ob es das immer noch gibt oder so. Aber das war wirklich klasse. Man spielt Engel und muss hinter so einen Komplott kommen. War großartig. Dann eine Zeit lang Pathfinder, aber das ist jetzt auch schon nicht mehr so lange her, also es ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren mal gewesen. Mhm. Battle Lords. Ich weiß nicht, ob das dir und den Zuhörerinnen was sagt.
Nochmal ganz kurz, was für Lords?
Battle Lords.
Battle Lords.
Nee, sagt mir jetzt ein so sehr nix. Freakiges, nerdiges Game, wo man irgendwie in einem Universum, wo es tausend verschiedene Alienrassen gibt, so Söldner spielt, die in so großen Kampfanzügen Aufträge erledigen und das Ganze mit so einer ironischen Shadowrun-Humor, also mit so einem ironischen Cyberpunk-Humor dabei. Und das macht das Ganze halt so interessant. Aber das ist halt auch ein Spiel, was ja sehr würfellastig ist und dann während der Kämpfe zu dann ziemlich krassen Simulationen ausatmet mit verschiedenen Arten von Panzerungen an verschiedenen Stellen und so. Also war auch nur, weil jemand das angeboten hat und ich da Lust hatte mitzuspielen. Das war irgendwie zumindest nicht mein favorisiertes Spiel, so vom Game Design her.
Ne? Ja, okay. Ja, genau. Gut, aber ey, das ist ja das Schöne daran, man kann es ausprobieren. Und wenn man sich so richtig drauf einlässt und dann sagt, okay, nee, ist doch nichts für mich, du hast es wenigstens ausprobiert.
Ja, genau. Genau, ja, wie die Genesis. Also das muss ich auch nochmal anmerken. Wer das noch nicht gespielt hat, mal reinschauen. Die Genesis ist auch ein wunderschönes postapokalyptisches Spiel. Superschöne Art, also total gute Lore und tolle Illustrationen. Wunderschönes Spiel.
Also ich gucke gerade, Engel ist in der dritten Edition.
Ist jetzt, ja. Ich habe nur mal kurz gehört, dass es eine Zeit lang gar nicht mehr zur verfügbar war. Aber ich habe das auch ganz, ganz früher, also es ist schon lange her, jahrelang. Deswegen toll.
Ja, glaube ich. Es ist halt so, dass halt auch, ich sag mal, alte Sachen wiederentdeckt werden und einen neuen Anschwung kriegen. Ne? Ich sag mal so, es gibt ja ein Beispiel, City of Mist. Ist vor ein paar Jahren mal angegangen worden, übersetzt zu werden von einem Verlag. Und das hat keinen Anklang gefunden in Deutschland. So richtig, also nicht so richtig. Also es gibt natürlich einige alte Bücher noch irgendwo im Umlauf, ja. Englische sowieso mehr, weil es ein englischer Verlag, Hauptverlag ist. Und dann gibt es halt Leute, die das kennen und das für gut befinden und sagen, ey, wir versuchen es einfach nochmal, wir machen ganz viel Werbung dafür und so weiter und so fort und die Jungs und das Mädchen von den Storypunks, die haben es dann halt geschafft, ne? Also es ist doch relativ groß geworden, die haben es übersetzt und hat wirklich guten Anklang dann nochmal gefunden in Deutschland, ne? Also Chapeau, also da ziehe ich auch den Hut vor.
Ja. Solche Storys lese ich auch total gerne und kriege das gerne mit.
Ja.
Weil da ist einfach voll viel Leidenschaft auch hinter und man merkt halt richtig, wie die Leute sich auch ins Zeug legen und das wird dann auch honoriert von der Rollenspielgemeinschaft. Ne?
Ja.
Finde ich absolut. Immer sehr gut.
Mhm. Ja. Und ja, gut, da kann man jetzt halt noch dazu sagen, ist, dass es halt da draußen noch so viel mehr gibt im Englisch- und anderssprachigen Bereich, was alles übersetzt werden müsste, weil das eigentlich alles total klasse ist. Ne? Also da gibt es ja so viel draußen. Ne? Das ist irre.
Ja. Ich habe da so ein kleines Problem, dass meine Stammrunde, also die Leute, mit denen ich häufig spiele, sind alles sehr unterschiedliche Rollenspieler, die alle an sehr, sehr unterschiedlichen Dingen Spaß haben und Interesse haben. Und deswegen einigen wir uns immer wieder auf so generische oder so weitreichende Systeme wie zum Beispiel Dungeons and Dragons oder auch Shadowrun, wenn man es in Cyberpunk sieht, weil man dort eben all diese Facetten einbauen kann, ohne das System irgendwie zu missbrauchen sozusagen. Und in vielen dieser kleineren Rollenspielsysteme geht es dann halt immer ziemlich stark in eine Richtung, das ist dann sehr storygetrieben oder es ist sehr sowas, ne, was ich persönlich sehr gerne mag, aber was dann halt immer so ein bisschen bei mir in der Runde manche so nicht leiden können. Also deswegen passt nur die großen, die ich aktuell spiele.
Ah, okay. Ja, ich finde das, also gut, ich kann natürlich nur von mir sprechen und auch von meiner Runde oder von unserer Runde. Wir sind ein Kollektiv aus mehreren Spielleitern. Und wir haben das halt, oder Ich muss das anders anfangen. Wir haben angefangen mit DSA 4.1, sind halt auch lange da geblieben und irgendwann, ich bin dann so ein Typ auch, wenn ich mich für etwas interessiere und ich etwas ganz, ganz toll und was mich fesselt, wo ich Spaß dran habe, dann mache ich mich da noch mehr schlau. So, ne? Und dann habe ich halt angefangen zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu recherchieren, so nach 3 Jahren Fantasy, DSA. Gut, da muss irgendwann mal, also ich hätte mal Bock auf was anderes so. Ne? Ich habe natürlich dann auch viel schon von den Rocket Beans gesehen, dass es halt was anderes gibt außerhalb vom Fantasy und habe dann halt geguckt, okay, was gibt es denn dann noch alles? Und das war dann so für mich der große Sprung vom Teller über den Tellerrand hinaus zu gucken, da gibt es Cthulhu, da gibt es ganz, ganz fantastische andere Rollenspiele, kleinere Rollenspiele. Durch diesen Podcast ist dann noch mehr geworden. City of Mist, Tales from the Loop und. Ne? Und was ich für mich und auch Gott sei Dank für die Gruppe gefunden habe, sind dann so, ich nenne es immer ganz gerne Erzählrollenspiele, wo man weniger würfeln muss, sondern wirklich die Story dadurch vorantreibt, Geschichten zu erzählen. Ne? Und wenig würfeln muss.
Ja, ich liebe Erzählrollenspiele auch ziemlich. Ich finde auch, dass das Würfeln eigentlich nur ein, ja, weiß ich nicht, es tritt immer weiter in den Hintergrund, umso mehr man in die Story reintaucht. Aber wie ich eben angemerkt habe, manche meiner typischen Rollenspielfreunde lieben es auch einfach mal einen schönen Kampf auszuwürfeln. Und das muss dann für die mal drin sein. Und das ist mein sozusagen, was mich davon abhält, mal so erzähle Rollenspiele, auch in größeren Kampagnen, also so One-Shots und so ein Kram immer wieder, ne, mache ich das hier und da total gerne. Auch hier in manchen Rollenspielvereinen, wo man sehr gut sich auch mal einfach spontan anmelden kann, um da was zu spielen. Aber für längere Kampagnen fällt es dann halt immer wieder auf die zurück. Aber was ich spannend finde, ist, dass ich eigentlich umso weniger Würfel, umso komplexer das System ist. Also wenn ich so zum Beispiel Shadowrun mir angucke, wo ja jeder, der die Regeln kennt, weiß, dass man da große Würfelbecher voll mit W6en durch die Gegend schiebt. Wenn ich mir das angucke, ist das zum Beispiel ein System, wo bei uns super selten gewürfelt wird. Was eigentlich sehr so konträr ist, aber vielleicht, weil das Würfeln so aufwendig ist.
Ja, es ist. Also ich erzähle, oder ich habe das ja auch schon öfter mal erwähnt, es ist ja so, dass du nicht alles auswürfeln musst. So, ne? Also ich gebe
so möglichst wenig.
Genau. Also ich gebe halt das klassische Beispiel, du stehst vor einer Mauer, die ist hüfthoch, da musst du nicht auf Klettern würfeln. So, da reicht's, wenn du das Bein hebst und rübersteigst, ne? Eine Regenrinne hochzuklettern, das sieht schon anders aus, ne? Weil das sind mehrere Meter, die man zurücklegen muss. Und da würde es zum Beispiel dann auch Sinn machen zu würfeln, ne? So solche Sachen. Also es gibt, man muss dann schon abwägen, wo würfelt man und wo nicht.
Ja, vollkommen. Und will man die Helden auch oder die Charakter auch als Helden dastehen lassen? Oder will man, dass sie ständig bei allen möglichen Kleinigkeiten eine Chance haben, dass es nicht funktioniert? Also das ist ja auch eine Frage des Stils. Also was sollen die Charakter repräsentieren? Na, wir haben eine Zeit lang mal Warhammer Fantasy gespielt. Und Warhammer Fantasy ist ja eine wirklich dunkle Welt. Das darf man nicht verwechseln mit dem Warhammer 40k oder so, mit diesen High-Fantasy-Geschichten, sondern da ist man wirklich so in einer ziemlich düsteren, leicht ironisch angehauchten Welt, wo man als Charakter sehr, sehr schwach in Anführungszeichen am Anfang ist und relativ normal. Das heißt, da spielt man dann so etwas wie einen Rattenfänger oder wie irgendeinen Wanderprediger oder so. Und da zum Beispiel gehört das dann auch mal zum guten Ton, dass man auch mal eine glitschige Leiter runterfliegt und irgendwie in der Gosse landet oder so. Also das ist dann vom Szenario abhängig. Aber was ich so gar nicht leiden kann, ist das, was du gerade gesagt hast. In einem Szenario, wo man es mit, in Anführungszeichen, Helden zu tun hat, die an der Mauer scheitern zu lassen, ist schon ein bisschen schade. Ne?
Ja. Ja. Es gibt natürlich Leute, die dann wirklich, also ich habe davon gehört, dass es Menschen oder Spielleiter gibt, die dann wirklich alles auswürfeln bis zum Erbrechen. Ne? Und dann gibt es halt eben Spielleitungen, die sagen, ey, das schaffst du, da brauchst du nicht drauf würfeln. Ne? Genau, also so finde ich aber auch ein anderes Beispiel. Mit derselben Mauer, Hüft hoch, anderes Beispiel. Eine Verfolgungsjagd.
Ja.
Du hechtest durch die Gassen, da ist eine Mauer, die ist Hüft hoch, würfel mal auf Geschick, ob du da drüber schaffst. Ja? Weil so locker leicht, das ist gar kein Problem. Aber während einer Verfolgungsjagd, du bist im Stress und so weiter und so fort, also das ist auch wieder so eine Sache, ne? Du musst so abwägen. Ich finde das immer ganz spannend. Also das ist immer so
ganz toll. Ja, ich habe für mich immer so diesen Ansatz, dass ich alles ignoriere, was nicht wichtiger Teil einer Szene ist. Und zwar mit ignorieren meine ich nicht, dass ich es nicht beschreibe oder dass es nicht da ist, sondern dass es halt keine regeltechnischen Würfeleien leuchtet. In deinem Beispiel ist die Mauer bei der Verfolgungsjagd ja wirklich eine Art wichtiges Hindernis. Das ist ja Teil dieser Verfolgungsjagd, um sie spannender zu machen, um sie aufzuladen. Ne?
Genau.
Und schon ist sie plötzlich was ganz anderes als die Mauer in einer anderen Szene, wo es einfach nur darum geht, ich kletter jetzt in den Garten oder so.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist auch von Szene zu Szene einfach unterschiedlich, wie man damit umgeht auch. Ne? Auch als Spieler und auch als Spielleitung, ne? Also das ist ganz faszinierend. Also das ist auch das, was Rollenspiel halt einfach auch ausmacht, ne?
Ja, und auch wie viel Paranoia möchte man bei den Spielern denn wirklich hervorrufen, ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache egal was ist, die müssen immer irgendwelche Wahrnehmungsproben würfeln und es sind dann überall Fallen auftauchen und so weiter und so fort, dann oder am besten noch Fallen tauchen auf, wenn die Spieler nicht gesagt haben, sie suchen vorher danach. Dann erzieht man in Anführungszeichen die Spielerinnen und Spieler natürlich dazu, ständig zu sagen, ich gucke, ich suche.
Ja.
Und das nervt ja enorm, weil dann hast du ständig Würfelwürfe, ohne dass es Sinn macht. Deswegen ist es bei mir, als wenn ich Spielleiter bin, immer so dieses, es gibt so Art Hinweise, so ein bisschen so dieses hier, ihr kommt jetzt in eine Gefahrenzone, natürlich alles in-game, ne? Aber so, dass die Spielerinnen merken, jetzt ist der Punkt, wo ich auch mal wirklich beschreiben kann, wie ich die Umgebung mir anschaue, wie ich die Tür öffne und so. Ne? Das ist für mich immer wichtig.
Ja, das ist, da sagst du was. Wir haben ganz am Anfang, als wir angefangen haben, als Greenhorns, sag ich mal, DSA zu spielen, war das bei uns natürlich, wir waren natürlich alle erwachsen, wir wussten, was wir machen, und so, war nicht Grundschule, ne? Wir haben von 9 Jahren erst gestartet. Aber da haben wir selber auch lernen müssen, Rollen zu spielen. Ne? Also wirklich zu sagen, ich gucke mich in diesem Raum um und ich gehe jetzt aber nur in diese eine Ecke, sage ich mal. Ne? Oder ich durchsuche den Kleiderschrank. Also immer so spezifische Sachen zu beschreiben, die man dann durchsucht. Früher, vor 9 Jahren oder vor 8 Jahren noch, da haben wir das gemacht, ja, wir gehen in den Raum rein, ich würfel mal auf Sinnesschärfe.
Genau.
Bob. Zack, fertig. Also auch da, das trifft es ja wie die Faust aufs Auge, die Spieler dahingehend zu erziehen, dass sie wirklich spezifischer suchen, ne?
Ja, in dem Fall. Und dass sie aber auch Vertrauen in den Spieler da haben, dass man nicht unbedingt wichtige Hinweise vergisst, übersieht, nur weil man an einer Stelle jetzt, weil man nicht gesagt hat, man durchsucht alles. Sondern man muss ja genau sowas auch ein bisschen belohnen. Und da taucht bei mir natürlich der Hinweis auch oft immer dort auf, wo man dann auch sucht, so nach dem Motto.
Genau. Ja, ich versuche auch immer, gerade wenn es um solche Räume geht, wirklich gut zu beschreiben, was man alles sehen kann. Ich hatte ja zum Beispiel ein Beispiel, wir haben also in unserer aktuellen Kampagne City of Mist ist ein Charakter, ein Spieler zur Psychologin gefahren, der hatte dort einen Termin und ich habe das ihr Büro so steril wie möglich beschrieben. Also das ist wirklich nur ein Tisch, ein leerer Raum, sonst nur der Tisch drin, keine Bücherregale, sondern wirklich so Wandleuchter und in der Mitte halt eben dieser große Schreibtisch. So. Also gibt es nur eine Sache, die er dort hätte durchsuchen können. Ne? So, und das hat er dann auch gemacht. Natürlich ist das jetzt sehr einfach, aber diese Psychologin ist halt sehr straight. Also die ist so, ja, wie soll ich es beschreiben? Die ist halt so aalglatt, sag ich mal. Ne? Also die hat auch ein ganz steriles Behandlungszimmer, ohne, also Sachen für die Patienten so eingerichtet, dass es keine Ablenkungen gibt. So kann man es eigentlich beschreiben, ne? Und so habe ich halt eben diesen Raum beschrieben, dass es halt nur diesen Schreibtisch gibt und da hätte er oder hat er auch ein paar Hinweise gefunden, ne?
Ja. Ja, das ist perfekt. Genau so.
Also halt den Raum, was ich eigentlich damit sagen will, den Raum so gut wie es geht beschreiben, dass die Spieler wirklich sagen können, ich gehe jetzt da und da hin und möchte da was nachgucken. Der andere sagt, ich gehe in die Ecke und so weiter und so fort, ne?
Ja. Genau, genau. Ich setze dann auch gerne so ein paar Fokuspunkte, dass ich ein paar Dinge extra ein bisschen genauer beschreibe oder mal einen Halbsatz mehr darüber verliere, sodass man auch Ansatzpunkte hat für Spielerinnen, wonach man schauen kann, ne? Was das wirklich wichtig ist. Ja. Ja. Ich gehe immer mehr mit einem, wie sagt man das, mit einem Balken? Nee, ich gehe immer mehr mit, also ich bin immer offener, was die Szene angeht. Also ich habe früher viel verheimlicht und habe die Spieler selbst rausfinden lassen und ich bin immer mehr in die Richtung, dass ich viel, viel mehr Hinweise streue, weil ich erstens merke, dass die Hälfte der Hinweise auch trotzdem nicht erkannt werden und dass die Spielerinnen und Spieler auch überhaupt kein Problem damit haben, Hinweise zu bekommen, die sie nachgehen können, sondern dass sie das gerade schön finden. Das hat so dieses Gefühl von, die Story geht voran und sie selbst sind ja trotzdem diejenigen, die sagen, welchen Hinweisen gehen wir nach und so. Also ich bin da immer im Laufe meines Spielleiterlebens sozusagen immer konkreter geworden.
Ja, man lernt auch als Spielleitung halt sehr, sehr viel dazu, je öfter man leitet. Du lernst natürlich die Gruppe besser kennen. Je länger du mit der Gruppe spielst, desto eher weißt du auch, wie sie ticken. Und das kann man sich dann auch gut zunutze machen, um vielleicht auch mal Hinweise zu streuen, die nicht in die Richtung gehen, sondern so hingehen, zu manipulieren. Sie gehen erstmal in die falsche Richtung und dann kommt der große Moment, wo man sagt, so, ach, wir sind komplett falsch gelaufen. Wir waren zwar irgendwie richtig, wir hatten schon die richtigen Ansätze, aber irgendwie ist das doch der falsche Weg. So, ne?
Ja, ganz klar, ganz klar. Und mit dem Balken eben, das war der Wink mit dem Zaunpfahl, da wollte ich drauf hinaus. Ich habe mit dem Balkenwink. Also der Wink mit dem Zaunpfahl. Ja. Aber da stimme ich dir voll überein. Da sehe ich genauso.
Ja. Bist du, also wir haben jetzt eigentlich mehr über, jetzt gerade über sehr viel über Spielleiten gesprochen. Bist du denn auch einer, der gerne spielt?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin im Moment auch in zwei Runden nur Spieler, habe überhaupt keine Spielleiterfunktion im Moment, wobei wir uns abwechseln, aber immer mit relativ großen, ich sag mal so Teilkampagnen. Also das dauert dann schon mal in der einen Runde locker ein Jahr, bis dann der Spielleiter wieder wechselt und in der anderen locker drei, vier Monate. Aber ich habe früher und auch vor kurzem erst auch den Spielleiterposten gehabt und ich mache beides sehr gerne, brauche aber immer Abwechslung.
Ja, absolut. Geht mir genauso. Wir handhaben das so bei uns am Tisch, dass die anderen zwei Spielleiter mehr ins Fantasy, in dem Fantasy-Bereich sind. Der eine hat halt DSA, was er unglaublich gerne liest und sich auch einliest und dafür Sachen vorbereitet. Und die letzte DSA-Kampagne ging knapp 2,5 Jahre. Also war ein großes Abenteuer, hat auch sehr viel Spaß gemacht und es war auch nachher so ein Mindblowing-Moment, wo wir alle am Tisch gesessen haben. Boah, uff, ne? Das war schon sehr cool. Und mit dem anderen, der leitet oder spielt sein eigenes System. Und ich bin dann halt derjenige, der sagt, abseits vom Fantasy gehen wir mal in eine reale Welt, gehen wir mal in eine Cyberpunk-Welt, gehen wir mal Hauptsache in die Fantasy.
Ne? Ja, super. So.
Ja, genau.
Ja, voll gut. Also ich leite total gerne. Ich leite total gerne Cyberpunk. Das ist irgendwie was mir voll die Freude bereitet, da irgendwie Spielleiter zu sein, weil es halt einfach so viele verschiedenste Ebenen hat. Und das ist das, was mir so Freude bereitet, diese Ebenen in der Welt, ja, diese Machtgefüge in der Welt, diese technischen Möglichkeiten, aber auch dieses halt Punkige, dieses Grenzenüberschreitende, dieses in Abgründe guckende, die Konfliktlinien in der Cyberpunk-Welt sind, ne, reich gegen arm, Cybert gegen Natur, Industrie gegen Wald und so. Also das sind halt tolle Konfliktlinien, wo man wunderbar mitspielen kann. Ne? Das gefällt mir das, ja.
Absolut. Ja, da, also das wäre auch so tatsächlich so ein Genre, wo ich unglaublich gerne mal drin spielen würde. Aber es wird schwierig, das mal irgendwann in die Tat umzusetzen, weil ich habe, wir hatten ja anfangs schon so ein kleines Vorgeplänkel, die Zeit ist mein größtes Problem.
Ja.
Und so wie die meisten, eine zweite oder eine dritte Runde anzufangen, ist halt echt schwierig, weil wir spielen unsere feste Gruppe wöchentlich. Zwar nicht so für 3 Stunden, sondern eher für 1 Stunde, 1,5 Stunden. Dafür sind es aber sehr intensive Abende. Ja, und dann kommt halt bei mir noch dazu, dass das Kinderarbeit und so, das wird dann schon schwieriger, ne?
Ja, ja, das ist bei mir genauso. Ich habe eine Runde durch Corona sozusagen verlassen, wo ich immer noch ein bisschen hinterher trauere. Ich habe während der Corona-Zeit mit ganz alten Freunden, auch die übrigens die zwei, die auch ganz am Anfang bei meiner DSA-Sache dabei waren in der Grundschule, mit denen habe ich eine Online-Runde während der Corona-Zeit angefangen und die läuft jetzt immer noch weiter. Und deswegen habe ich leider eine Schwarzauge-Runde hier vor Ort verlassen und da traue ich immer noch ein bisschen hinterher, weil die machen Folgendes. Die haben Charaktere gebaut und spielen alle Abenteuer von Schwarze Auge durch. Und zwar chronologisch. Und zwar nach Zeit, nach Jahreszeit sozusagen werden die durchgespielt.
Nach Zeitepochen.
Nach Zeitepochen. Und zwar, wie die nacheinander kommen. Und das ist so großartig, diese Idee. Und vor allem, dass sie es wirklich durchziehen. Die sind immer noch dabei, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Ich habe jetzt ein paar Wochen davon nichts mehr bekommen und machen das nach und nach. Und da bin ich immer noch so, oh mein Gott, das ist cool.
Das ist natürlich ein ordentliches Brett, ne?
Ja, total. Aber die haben halt gesagt, die haben in Anführungszeichen unendlich Zeit. Ich gehe davon aus, dass man nie ans Ende kommt, weil natürlich viel mehr publiziert wird, als man spielen kann. Aber gut, es ist trotzdem total schön.
Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, also ich bin einer, der gekaufte Abenteuer eher meidet, schon mal reinschaut, um hier und da eine Idee wegzuschnappen. Aber ich schreibe halt auch überwiegend selber, aber das macht mich gerade richtig sprachlos und wenn einer von denen das hört, ne, das ist mehr oder weniger schon fast eine Aufforderung, meldet euch mal bei mir, ich habe Fragen, jede Menge.
Und ich höre das dann, damit ich die Frage auch beantwortet bekomme. Ich muss mich da mal wieder melden, glaube ich, ja.
Weil allein die 7 Gezeichneten, das ist natürlich, das ist allein schon ein ordentliches Brett.
Ja, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie genau das machen, aber ich habe ein paar Abenteuer mitgespielt und das war wirklich interessant. Also auch größere Kampagnen von damals. Ne? Mhm.
Ja, also gerade, also sowieso Aventurien ist für mich immer noch eine Welt, die ich unheimlich gerne abtauche und immer noch so faszinierend finde. Und dann noch die großen Abenteuer zu spielen, die in der Welt stattfinden und so. Also ich ziehe da echt den Hut vor. Also das ist schon geil. Absolut.
Also ich habe früher ja sehr viel Schwarzauge gespielt und dann, vielleicht ist das eine interessante Epoche in meinem Leben, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe dann bei Schwarze Auge als Game Designer gearbeitet, eine Zeit lang. Und zwar nicht bei Schwarze Auge, sondern es war ein Schwarze Auge Browser-Rollenspiel, was wir entwickelt haben. Also ein Schwarze Auge Computerspiel, aber mit offizieller Lizenz von DSA und auch mit Mitwirkung von DSA-Autoren und Autorin. Und da war ich Game Designer und habe das 2 Jahre mit begleitet. Und danach hatte ich genug von DSA. Also nicht weil ich DSA müde wurde, sondern weil das halt, wenn sobald es einmal zum Beruf kommt, sowas, ne, dann sucht man sich in der Freizeit dann andere Rollenspielsysteme. Und dann hat es Jahre gedauert, bis ich jetzt halt vor ein paar Jahren bis Corona dann mal wieder 2 Jahre Schwarzauge gespielt hatte. Aber das war so eine kleine Epoche in meinem Leben, wo ich dann sehr, sehr intensiv mit dem Schwarzauge-Thema zu tun hatte.
Ja, das glaube ich. Also das ist, das ist aber schon geil.
Das gibt es aber nicht. Das ist, es war in der offenen Beta-Phase, glaube ich, HeroCon Online. Und das ist dann aber nicht erschienen. Es ist sozusagen vorher insolvent gegangen, die Firma. Leider, oh, schade. Aber es war ein sehr, sehr schönes, also total tolle Illustrationen, eine wunderschöne Welt, ein wunderschöner Soundtrack und richtig sehr, sehr abtauchend und viele, viele tolle Geschichten. Und wir hatten zwei Autorinnen, also ein Autor und eine Autorin von Schwarzauge direkt vor Ort. Mit denen habe ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und die haben einen so schönen Humor auch in dieses Spiel reingebracht. Also es ist wirklich sehr, sehr toll. Also geil. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber das die Schwarzauge 4 Regeln eignen sich nicht gut, um damit ein Computerspiel zu machen.
Sehr, sehr schön. Okay, Thorsten, wir haben jetzt gerade viel geschnackt. Also das, was ich meinte vorhin, wir tauchen ab in Themen. Ne? Also das ist, ich finde das immer wieder faszinierend. Hast du eventuell sogar noch Spiele oder Rollenspiele, vielleicht auch Genre, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal reinsteigen? Also wir haben einen, der gute Ralf Sandfax, der hat einer der ersten Folgen einen ganz, ganz tollen Begriff genannt, auf dem Stapel der Möglichkeiten. Liegt da noch irgendwas bei dir, wo du sagen würdest, da würde ich gerne nochmal reingehen?
Also ich hätte zwei Genres, die mir wahrscheinlich ihren Spaß machen würden. Das wäre einmal so ein klassisches Wildwest-Genre.
Ja, boah, geil.
Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich bin ein Mensch, ich denke in Szenen, ja. Also auch wenn ich Spielleitung mache, meine Abenteuer sind eigentlich zu 90% improvisiert, aber mir fallen ständig irgendwann so Szenen ein, die dann erstmal abgespeichert werden und irgendwann bei irgendwelchen Abenteuern, an irgendwelchen Situationen kommen diese Szenen dann halt wieder zum Vorschein. Und da, ich glaube, in einer Wildwest-Setting gibt es viele, viele coole Szenen. Also das ist was mir nochmal gefallen würde, glaube ich. Aber da finde ich auch keinen Spieler für sozusagen.
Ich habe eine Szene, weil du das trifft sie Faust aufs Auge, eine Szene bei mir im Kopf rumschwirren, und ich habe auch darum herum so ein bisschen was geschrieben, tatsächlich schon, dass die Spieler sitzen in einer Bar und die Bar wird von Betty geführt. So. Und Betty ist eine Knallharte, die ist wirklich hart gesotten, die Männer kennen sie, sie kennt die Männer, die da in der Bar immer sitzen, und es sind auch keine Waffen erlaubt, also wer irgendwo offene Waffe trägt, der wird sofort rausgeschmissen von ihren Bodyguards, so. Und es gibt so eine Szene bei mir im Kopf, wo dann der eine eine Waffe zieht und sie zieht ihr kleines Messer so am Hosenrock quasi hervor und wirft es in seine Richtung, und der Ärmel bleibt halt hinten in der Wand stecken und er lässt die Waffe halt fallen. So, das ist so eine Szene, ja, wo ich, boah, die passt so ins Wild West Setting rein, und ich habe so Bock, im Wilden Westen mal zu spielen, bin ich ganz bei dir.
Ja, es ist halt sehr, sehr szenenlastig. Und deswegen, weil ich so oft auch Wildwest-Szenen im Kopf habe, genauso was, was du gerade gemacht hast, eine perfekte Szene, mache ich oft sowas, ich nenne das Transponieren von Szenen, also Szenen transponieren. Das heißt, die Szenen werden aus dem Setting gelöst und werden in ein anderes Setting gepackt, in eine andere Situation, müssen aber das, geben aber dasselbe Gefühl und derselbe Style wieder, ja. Und dann könnte man das halt auch in einer Fantasy-Welt, in Schwarzauge, was weiß ich, in Oldport spielen lassen oder vielleicht auch irgendwie sogar im Horasreich oder so. Ne? Da gibt es dann sicherlich auch Möglichkeiten, wo man sowas dann gut spielen kann. Oder natürlich Andergast, ne? als sehr guter Ort
für sowas. Ja. Andergast, das war unsere erste Stadt, wo wir gestartet sind.
Ja, super. Sehr gut. Ja. Das ist auch eine sehr gute Stadt zum, ist eine sehr gute Stadt zum Start.
Ja, es war so ein kleiner Side-Fact gewesen jetzt.
Ja, super. Ich liebe Andergast. Also ich mag das. Nostria Andergast ist ein tolles Setting.
Ja, sehr, sehr cool. Nee, aber genau, und das zweite Genre wäre bei dir dann welches?
Da wüsste ich aber nicht, ob ich mehr als eine Kampagne spielen würde, aber ich hätte gerne so eine Entdecker-Kampagne, so ein bisschen, ich weiß nicht, Shackleton, so 1900 und ein bisschen. Man bricht auf mit irgendeiner mit irgendeinem Schiff, um zum Beispiel als Erster am Südpol zu sein oder um irgendwas zu kartografieren oder irgendeinen Berg zu ersteigen oder sowas. Also ich glaube, auf sowas hätte ich Bock. Ich könnte das selbst als Spielleiter nicht vorbereiten, weil ich solche Survival Outdoor-Abenteuer zu schwierig finde oder für mich, für meinen Baukasten, den ich als Spieler da habe, kriege ich das nie so richtig hin. Aber da würde ich trotzdem super gerne mal mitspielen bei jemandem, der das gut kann.
Ja, ja, ich habe, es gibt natürlich einige Systeme, die sowas, wie du gerade schon sagst, so mit dem Schiff, es gibt vor ein paar Jahren erschienen, ist Adventure Island, das ist so ein Piraten-Setting, da kannst du natürlich auch sowas einbauen. Aber wenn du schon selber sagst, schwierig dich, weil ich glaube, dass das Problem ist dann, sich wirklich zu fokussieren, dass du wirklich nicht so ein, ja, du hast halt eine offene Welt, in die du die Spieler reinlässt. Hast du natürlich bei Aventurien auch, aber du hast da die Möglichkeit, das immer noch so ein bisschen zu begrenzen auf eine Stadt oder auf ein Dorf. Und daraus dann halt so eine Art Schlauchlevel zu machen, sage ich mal. Aber bei so einer Entdeckertour ist es natürlich unglaublich schwierig, weil die Spieler natürlich immer sagen können, ja, ich gehe jetzt da und da hin und beglück mich, Spielleiter, ne?
Also, ja, genau. Und was soll passieren? Also was passiert in der Antarktis, wenn du dort 10 Tage in eine Richtung läufst? Es passiert gar nichts. Und ich glaube... Ja. Also zumindest, wenn man es realistisch sieht. Und deswegen sind diese Wildnisabenteuer was für mich eine große Faszination ausübt, was ich aber selbst niemals vernünftig geleitet bekomme, weil ich brauche Personen, ich brauche besondere Orte, ich brauche sowas, um Interaktion mit den Spielern und den Spielerinnen irgendwie hinzukriegen. Und ich tue mich total schwer, Wildnisabenteuer zu machen. Aber vielleicht kann man das ja noch lernen. Das wäre natürlich schön. Es gibt auch ein Buch darüber, glaube ich. Habe ich gelesen, aber das hat mich nicht allzu weit gebracht. Das war sehr, sehr schön, aber es hat mich nicht wirklich weitergebracht, darin gut zu werden, Wildnisabenteuer zu machen.
Okay.
Weißt du, hast du Tipps? Ich glaube sogar Wildnisabenteuer schreiben oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber sowas, wenn man nach sowas guckt, findet man das sicherlich. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. Aber es ist Reiseabenteuer stand da, glaube ich. Reiseabenteuer schreiben oder Reiseabenteuer verbessern. Nettes Buch.
Okay. Ich gucke es gleich mal. Ich werde es mit in die Shownotes packen. Ob ich Tipps habe? Was ich empfehlen kann für solche, ich sag jetzt mal, nicht direkt Wildnis- oder Entdeckerabenteuer, sondern eher in die Richtung von Indiana Jones. So dieses klassische Schatzjäger-Ding, falls das was für dich sein könnte, wäre zum Beispiel Scheiße, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Dieseldrachen ist ein schön einfaches System, ganz easy Charaktererstellung. Das Schöne an dem System ist einfach, dass die Welt, in der das Ganze spielt, ist quasi eine abgewandelte Form unserer Welt, also die Erde. Ne? Es gibt das Ganze spielt dann auch in den 1930er Jahren, also alles noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt das Eiserne Reich, das ist dieses, ich sag jetzt mal, dieses dunkle Deutschland, ne, vor dem Krieg halt eben. Es gibt das klassische England, es gibt das klassische Amerika, so, ne, aber halt alles auf, und jetzt kommt's, Fantasy-Basis.
Ach, schön.
Also, es ist jetzt nicht so, dass da Orks rumlaufen und diese, ich bin ein Ork und ich hau da jetzt drauf, sondern es gibt halt auch Orks, die Drogenbosse sein können. Ja? So, es gibt Bosse oder Waffenhändler, seriöse Waffenhändler. Also es gibt halt dieses klassische Klischee-Denken von Orks, Trolle, Elfen, gibt es da nicht. Ne? Also das ist, das macht es für mich so unglaublich faszinierend. Und du hast in dieser Welt auch unglaublich viele spannende Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Ich habe jetzt zum Beispiel Abenteuer geschrieben, wo es um einen klassischen Museumsraum geht.
Ah, toll. Schönes Setting, ja.
Na? da spielen wir 2-3 Stunden, das ist ein One-Shot, dann ist das Thema durch. Aber es ist intensiv und es macht unglaublich viel Spaß. Der zweite Teil davon mit denselben Charakteren, es ist dann so eine Art Auftragsarbeit, ne? Ist dann eine Durchschlagsübung im Dschungel quasi. Ne? Und also du musst von A nach B kommen, weil Flugzeug stürzt ab und ne, bisschen Tragik und dramaturgisch was reinbringen. Haben wir auch schon gespielt. Ganz, ganz fantastisch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und das nächste, was ich dann dafür vorbereitet habe, also es wird ein Fünfteiler, hoffe ich. Und ich habe dann da noch ganz viele andere Ideen, ne, was man halt in dieser Welt machen kann, weil es heißt ja Dieseldrachen und so wie ich es zumindest verstanden habe, sind diese Dieseldrachen Flugzeuge.
Super, ja? Super,
aber
super
schön. Es gibt auch Drachen in dieser Welt, also auch, ne? Fantasy spielt eine Rolle, aber es gibt ganz normale Schusswaffen, wie man sie kennt, halt zu der Zeit, aus den 30er Jahren. Ne?
Und ist ja auch ein wunderschöner Technikstand eigentlich für eine Fantasy-Welt. Gerade weil es eben wahrscheinlich nicht so High-Fantasy ist, sondern halt alles ein bisschen low-mäßig. Das macht es ja auch spannend, sich durch den Dschungel zu schlagen. Ich meine, das ist zum Beispiel immer das Problem, wenn man das bei Shadowrun macht. Da hat man dann GPS und irgendwelche Matrix-Verbindungen, Satellitenverbindungen. Da macht so einen Survival-Abenteuer nicht wirklich Spaß. Und dasselbe genau bei solchen High-Fantasy-Sachen wie Dungeons & Dragons, da ist es dann ab der dritten Stufe, kann der Druide jeden Tag so viel Nahrung erschaffen, wie er lustig ist. Also da ist so ein Setting dann halt auch perfekt für, um sowas auch mit Spannung aufzuladen. Dieses schaffen wir es, durch den Dschungel zu kommen.
Ne? Ja, ja, absolut.
Und vielleicht auch rechtzeitig. Ne?
Ja. Es ist wirklich, und es ist halt auch für gute Szenen ausgelegt. Also gutes Rollenspiel wird halt auch belohnt, weil es gibt den sogenannten Moduswürfel. Ganz klassisch wird mit 2 Würfeln gewürfelt. Ich weiß nicht, kennst du Savage Worlds?
Ja.
Genau. Also das ist eine gute Mischung aus Savage Worlds und ich Powered by the Apocalypse, weil du hast insgesamt 3 Würfel und von W4 bis W12. Und du hast dann einmal dein Hauptattribut, in diesem Attribut eine Stärke und dann kommt der Moduswürfel, der wird dann vom Spielleiter ausgewählt, je nachdem, wie der Spieler diese Situation beschreibt, die er lösen möchte.
Ah, schön.
Mhm. Ja, also, du kannst Geschick ist dann das Hauptattribut, da kannst du ein W6 haben, dann hast du in dieser Kategorie noch eine Stärke, da kannst du ein W8 drin haben. Und dann kommt halt eben dieser Moduswürfel, wo dann der Spieler sagt, ja, da liegt ein Stein, also jetzt sagen wir gehen jetzt mal vom Kampf aus, da liegt ein Stein, der ist ungefähr so hüfthoch, dahinter ist eine Wand und ich möchte dem Gegner voll eins auf die Mappe hauen. Ich laufe zum Stein, springe auf den Stein, mache einen Sidekick, also so einen Kick an der Wand und haue mit ihm die Faust voll ins Gesicht. So, das ist natürlich, er nimmt die Umgebung mit rein, er beschreibt ihm, wie er in die Fresse hauen möchte.
Ja.
Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Und je mehr er dadurch ausfüllt, desto höher wird der Moduswürfel. Also kann bis zu W12 gehen, ne? Also ganz, ganz fantastisch. Ja. Also gesagt, gutes Rollenspiel wird in diesem System belohnt und das finde ich cool.
Ja, das mag ich auch an Systemen, wenn sie von den Regeln her den Stil, den die Welt auch transportieren möchte oder auch das Spiel an sich transportieren möchte, wenn sie das auch abbilden. Das heißt, wenn ein Cyberpunk-Rollenspiel auch krass ist und schnell und so, ne? Und wenn ein Erzählrollenspiel halt auch genau sowas belohnt, so dieses Feine und Beschreibende und solche Sachen. Das ist, finde ich, immer super, wenn man das daran. Deswegen mag ich diese Systeme nicht, die GURPS zum Beispiel, obwohl GURPS ein sehr schönes System ist, was versucht irgendwie alles abzudecken. Das ist für mich dann so, da fehlen dann die einzelnen Mechanismen, die das so ein bisschen für mich die Feinheiten hervorholen vom Setting.
Ja, man muss sich ich glaube, wenn man so ein System schreibt, sollte man sich vorher wirklich Gedanken machen, was will ich eigentlich, ne?
Ja, und wie sollte ich das anfühlen? Das ist ja auch was, ne? Wie soll ich das anfühlen, da unterwegs zu sein? Und ich nehme mal das gute Beispiel, selbst jede Würfelform hat ja ein anderes Gefühl. Ne? Denn ein W20 in der Hand zu halten, ist anders als ein W4. Ein W4 ist was Spitzes, ne? So. Und da ist es, glaube ich, total spannend, auch sich zu überlegen, was für ein Gefühl sollen die Spieler haben, die Spielerinnen haben, wenn sie würfeln. Das ist auch immer ganz, finde ich, so was Interessantes. Deswegen haben bestimmte Systeme auch so ein, zum Beispiel bei Schwarzauge, da kann man von einem Regelsystem halten, was man möchte. Aber diese 3W20, ich kenne jetzt nur das Vierer, ne? Ich bin gar nicht mehr so tief drin in den ganzen Systemen, aber dieses 3W20 würfeln ist halt auch einfach so ein kleines Minispiel. Ne? Du hast ein kleines Minispiel in dem Rollenspiel mit drin. Und deswegen, immer wenn man Leute fragt, sagen sie, ja, es ist eigentlich zu kompliziert und eigentlich ist das nicht schön, aber diese 3W20, irgendwie macht es doch Spaß, macht es das doch aus.
Ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich fluche sehr viel darüber, über dieses Minispiel, so wie du sagst, weil ich finde, es bringt einen schnell aus der Situation heraus.
Ja, unbedingt.
Und das finde ich eigentlich störend an diesem System. Ich spiele es trotzdem unheimlich gerne und bei uns hat sich das mittlerweile auch so etabliert, dass es wirklich auch mehr Erzählrollenspiel ist als Würfelrollenspiel. Klar, wenn es zu den wichtigen Proben kommt, dann wird auch gewürfelt, das ist ganz klar. Und dann haben wir zusätzlich dazu noch eine Homebrew-Regel eingeführt, die besagt, es wird komplett ausgewürfelt. Das heißt, würfelst du am Anfang eine 20, heißt das nicht, dass es nicht gleich ein Misserfolg ist, sondern würfelst du mittendrin oder am Ende dann doch noch eine 1, hat sich das ausgeglichen. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich dann immer noch ganz schön. Also wir hatten wirklich schon Situationen, du würfelst eine 1 als allererstes, würfelst eine 16, denkst du dir, ach scheiß drauf, brauche ich nicht ausrechnen. Bob 20. Oh, kacke. Doch kein kritischer Erfolg. Ne? Oder halt auch eben andersrum. Eine 20 gewürfelt und dann bangst du. Vielleicht schaffe ich es ja noch eine 1 zu würfeln. Ne? Also das macht es dann wieder so ein bisschen spannender.
Genau. Das meine ich das mit dem Minispiel. Du hast halt in dem einzelnen Wurf sowas Spannendes drin.
Ja.
Wie du selbst sagst, es kommt immer darauf an, dass manchmal reißt es einen raus, manchmal freut man sich drüber. Das ist ja zum Beispiel auch dieses Problem, wie oft lässt man würfeln? Das hat man ja jetzt die ganze Zeit schon als Thema. Wenn man wenig würfeln lässt, hat man natürlich auch das Problem, dass man nicht so häufig diese guten Effekte von glücklichen Würfen hat oder von schlechten Würfen. Also zum Beispiel war es jetzt in der letzten Szene oder vor ein paar Spielabende bei uns bei Dungeons & Dragons so, dass wir so einen Überfall erlebt haben und wir waren völlig in der Unterzahl und der Kampf war eigentlich schon fast zu Ende. Wir waren kurz davor aufzugeben und dann hat unser Zauberer einen Chromatic Orb oder so. Ne? Das ist so ein Zauberspruch. Wenn man da einen Pasch würfelt, darf man ein zweites Ziel angreifen. Okay. Und wenn man dann wieder ein paar Würfel, darf man noch ein Ziel angreifen. Also das heißt, man kann so mehrere angreifen. Und der hat dann beim Angriffswurf einen kritischen Treffer gewürfelt. Das heißt, er durfte doppelt so viele Würfel nehmen. Hat natürlich einen Pasch gewürfelt, ist weitergesprungen, hat einen kritischen Treffer gemacht, ist weitergesprungen. Also der hat das komplette Blatt in diesem Kampf gewendet. Und seitdem gibt es bei uns ein Lied, was den Chromatic Orb anhimmelt, als wenn nichts mehr hilft, dann greift zum Chromatic Orb und macht die alle fertig. Also das sind natürlich Dinge, die durch Würfelwürfe auch entstehen, Szenen.
Ja.
Und meistens, wenn ich mit Rollenspielerinnen spreche, über Szenen, die im Gedächtnis geblieben sind, ist häufig ein Würfelwurf Grund dafür. Also ich kann das nicht statistisch beweisen, weil das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das ist sowas, was immer so im Gedächtnis bleibt. Und wie du eben sagtest, so dann 20 Scheiße und dann 1, yeah, oder andersrum. Ne?
Ja, genau. Ja. Also wir hatten auch schon mal eine Szene, da haben wir das DSA-System genommen, aber in einer anderen Welt gespielt. Und da hatten wir, ich hatte einen Charakter gespielt, der mit zwei Dolchen umgeht und ich hatte einen Angriff gestartet. Ich habe dann die zwei Würfel in Würfelbecher getan, also mit den W20ern, ne? Und habe dann gewürfelt. Ich habe vorher, also ganz, ganz zu Anfang auch gesagt, der Würfel ist für der und der Würfel für den Dolch und ich würfel, ich greife an und nehme den Becher hoch, Doppel-1.
Ja.
Das habe ich abfotografiert und das hängt bei uns im Schuppen und jedes Mal so, wenn wir darauf zurückkommen, dann...
Bei schwarzem Auge, ja, das heißt kritisch beides, ja.
Ja, ja, genau, 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 kritisch super. Beides, genau. Mhm, und ich habe halt instant, ich glaube, ein Halbboss zermetzelt.
Na? Ja, und super.
Weil die, das war auch total cool, da hat der Spielleiter mich auch absolut für gehasst. Das ist auch so eine Sache, weil wir gerade bei Würfeln sind und das passt eigentlich auch dazu, weil ich hatte, wie gesagt, diesen Charakter gespielt und ich hatte erst nur ein Schwert. Mit dem Schwert konnte ich mich nicht identifizieren, ich mochte lieber Dolche und habe dann in irgendeiner Händlerbude geguckt, in so einer Krankiste nach Dolchen. Ich wollte einfach einen Dolch haben und dann sagte der Spieler, ja, würfel mal ein W20. Ich habe eine 1 gewürfelt. Hat nichts auszusagen, weil er hat eine Liste erstellt für diesen Laden und gerade für diese Kiste. Und 1 war dann halt eben was das Beste für ihn. Es hätte natürlich auch genau andersrum kommen können, dass 20 das Beste ist, aber in dem Fall war es halt die 1. Und habe dann halt eben einen legendären Dolch gefunden. Dieser legendäre Dolch hat ein Zwillingsdolch. Und den habe ich auch gefunden. Viel später, aber den habe ich auch gefunden. Und nur dann machen die halt richtig viel Schaden. Und das war dann halt eben dieser Moment mit der Doppel-1, kritischer Schaden.
Du erinnerst dich dran.
Genau.
Und das ist das, was Würfeln auch so spannend macht. Und deswegen verzichte ich nie ganz auf Würfeln. Ich schränke das immer relativ ein, aber ich weiß, dass Würfeln so halt im Gedächtnis bleiben, Würfelwürfe.
Ja, auch
nicht also alle,
die Würfelwürfe zusammengepaart mit der Szene, die da dran gekoppelt ist, ne?
Ja. Genau das. Genau. Die Szene muss gut sein. Es gibt bei Warhammer Fantasy eine super Sache. Eigentlich ist es ein, ich will nicht sagen, aber es ist ein sehr grottiges System, sehr unausgeglichen und nicht wirklich schön. Es hat aber trotzdem genau dieselbe Tiefe, was die Charakterentwicklung angeht, wie Schwarzauge, was ich sehr liebe an so einem System. Und was es auch hat, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, sind wir in den 90ern, es hat Zufallstabellen. Und zwar, wenn du einen kritischen Treffer würfelst, musst du eine kritische Treffertabelle würfeln. Und zwar musst du überlegen, wo er getroffen wurde und dann mit einem W100 richtig viele, viele, viele Einträge. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, weil ich das eigentlich so gar nicht mag, wenn man während so eines Spielabends irgendwelche Listen macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Szenen, die im Erinnerung geblieben sind von diesem Rollenspielsystem, sind die, wo zufälligerweise der Oger kritisch den Kopf abgeschlagen wurde oder wo der Zwergenbarbar die Hand verloren hat und so. Und das ist halt so lustig, weil es dann auch natürlich in solchen Systemen wie Warhammer ist, es geht auch sehr viel um Amputationen und du hast sehr viele Hakenhände oder so, die du dir auch selbst, oder Glasaugen und so, die du dir dann selbst und sieht man den Charakteren, weil es sind nicht immer nur die Gegner, die verstümmelt werden, sondern auch andersrum, sieht man den Charakteren im Laufe ihres Lebens sehr stark an die Kämpfe, die sie hinter sich haben. Weil so eine Narbe im Gesicht ist das Mindeste, was du von so einem Endkampf davon trägst für dein gesamtes Charakterleben.
Ja.
Das ist viel zu viel Würfelei. Ich würde es auch niemandem empfehlen, dieses System. Ich habe auch irgendwie munkeln hören, die machen jetzt eine neue Edition. Aber ist natürlich trotzdem irgendwie was Schönes, wenn man Charakter ihren Weg ansieht. Übrigens was ich auch bei Schwarzauge sehr mag.
Ja, ich finde es auch bei Cthulhu ist es ja auch mit dem Verstand ist es ja auch so eine große Sache, dass wenn du Stabilitätspunkte, genau, wenn du Stabilitätspunkte verlierst und dann einen ganzen Schwung voll verlierst, dann musst du auch ein W10 würfeln und anhand der Liste kriegst du dann für so und so viele Spielrunden, wirst du halt, kriegst du einen Malus und so. Also das finde ich auch wirklich sehr, sehr cool.
Ja. Ähnlich ist bei Warhammer auch so, du kannst immer, wenn irgendwas passiert, kann so der Spielleiter die dunkle Mächte spielen, um dir zu sagen, du könntest jetzt nochmal würfeln, wenn du wolltest. Du kriegst dann halt nur so, ich weiß gerade nicht, was das heißt, aber irgendwie so, du bist dann halt verflucht, so nach dem Motto. Und wenn du die Punkte weiter ansammelst, kann es auch sein, dass du Mutationen wachsen, sodass es außen sichtbar ist, dass du plötzlich irgendwie die Hälfte der Haare weiß ist und so. Das ist alles sehr
geil. Ja, das ist schon sehr cool. Ah, es gibt so viele tolle Sachen da draußen. Und wenn man das alles nicht mag und sich so ein paar Sachen einfach überall so rauspickt, dann kann man auch ganz tolle Geschichten schreiben, wenn man überall so ein bisschen was nimmt und sich dann ein eigenes Setting schreibt. Aber das ist ein Thema auch für eine Sonderfolge, die wahrscheinlich nie erscheinen wird. Aber
na, wer weiß, sag nicht nie.
Ich sag auch nie, aber ich habe halt ziemlich viele Sachen im Kopf, die ich mit diesem Podcast machen möchte, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Thorsten, kommen wir ein bisschen zum Ende. Was macht Rollenspiel für dich so besonders? Ich meine, da haben wir natürlich jetzt schon viele Sachen eingeschnitten, aber jetzt mal ganz konkret. Was macht Rollenspiel für dich so besonders?
Ja, was macht Rollenspiel so besonders? Ich glaube, die Freiheit, die man dabei hat. Also einerseits ist es etwas, was man nicht alleine mit sich macht, sondern man hat Freunde, die mit einem zusammen Rollenspiel spielen und etwas erleben in einem unendlichen Setting sozusagen, wo man fantasievoll sein kann, wo man miteinander sich gegenseitig auch so ein bisschen pushen kann, ja, rollenspielerisch sich gegenseitig auch pushen, die Szenen verbessern, die Szenen schöner machen und gleichzeitig neben diesem sehr, sehr schönen sozialen Aspekt ist Rollenspiel ja auch etwas, was einen während der Zeit zwischen den Spielabenden sehr, sehr viel beschäftigt und begleitet. Und das ist etwas, was mir persönlich auch einen großen Teil von dem Rollenspiel ist. Ich habe früher schon, als ich jung war, mit einem Freund immer gesagt, wir wissen gar nicht, was die anderen so den ganzen Tag machen, die kein Rollenspiel spielen. So, wo denken die denn die ganze Zeit drüber nach? So, ne? Weil man ist halt super viel in der Welt, also ich zumindest. Ne? Es ist natürlich immer sehr unterschiedlich, wie man das sieht. Aber ich bin natürlich sehr viel in der Welt. Ich bin sehr viel in den Szenen, die ich mir ausdenke. Ich bin sehr viel drin. Übrigens, wenn ich von Szenen, die ich mir ausdenke, spreche, meine ich damit auch immer, dass die Charakter im Mittelpunkt stehen. Es ist bei mir nie so, dass ich mir was ausdenke und so muss das jetzt ablaufen und so, sondern die Szenen sind immer charakterbezogen. Das ist nur wichtig, wenn ich von Szenen spreche, dass das nicht wie so ein Theaterstück ist, was die Charakter sich dann angucken. Und das ist, glaube ich, das, was mir so viel Freude bereitet, dass du einerseits so einen sozialen Event hast, der auch für mich lang genug ist. Ich bin jetzt niemand, der ständig irgendwie Leute um sich haben muss, aber du hast halt auch daneben sehr, sehr viele Möglichkeiten, dich mit dem Hobby zu beschäftigen. Mhm. Und dann natürlich kreativ sein. Ich liebe es, kreativ zu sein. Ich liebe es, Dinge zu erfinden mir. Und gleichzeitig liebe ich Regeln. Ich liebe Systeme. Ich liebe Spielmechaniken. Ich liebe diese abstrakten Dinge dran. Und das zusammen ist Rollenspiel halt perfekt für mich.
Ja. Ja, ich kann das nur so unterschreiben. Ich möchte eine Sache ergänzen, weil du das gerade sagtest, was machen die anderen eigentlich, wenn sie kein Rollenspiel spielen, weil die kennen das ja gar nicht. Ich finde es einfach auch noch schön, mal abzuschalten vom alltäglichen Leben. Ne? Ja. Dass man wirklich am Tisch sitzt und sich keine Gedanken machen muss, dies muss noch, das muss noch, jenes muss noch. Ne? Dass man wirklich abschalten kann. Ne? Zu sagen kann, so jetzt bin ich Hans Sören in Vortex City und tauch jetzt ab, ne? So.
Ja, hundertprozentig. Und man kann auch mal jemand ganz anders sein. Das ist ja auch das Spannende an sich. Also ich habe eine lange Zeit immer diese ähnliche Charakter gespielt und dann habe ich irgendwann angefangen, auch mal komplett andere Sachen zu spielen und muss sagen, das ist natürlich auch etwas, was einfach großartig ist. Auch als Spielleiter natürlich hat man immer die Möglichkeit, auch mal komplett anders zu sein, als man in Wirklichkeit ist. Man kann fies sein, man kann hinterhältig sein, obwohl ich das als Person jetzt nicht wirklich von mir sagen würde.
Mhm.
Und das macht Spaß, das ist toll.
Ja, absolut. Also wie gesagt, kann ich alles nur so unterschreiben und ich bin sehr froh, dich hier gehabt zu haben. Wir sind am Ende der Folge angekommen, es tut mir wirklich leid. Wir hätten uns, glaube ich, noch stundenlang weiter unterhalten können. Aber es ist nun mal so.
Ich sehe das genauso. Danke, Fabian. Es ist wirklich ein schöner Podcast, den du machst. Und es war echt schön mit dir. Es war sehr kurzweilig. Ich hätte nie gedacht, dass jetzt schon eine Stunde um ist. Es ist schön, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hätte dir gerne auch viele Fragen von meiner Seite aus gestellt. Aber
ich lasse dir eine Frage. Eine Frage kannst du mir stellen.
Oh, jetzt kommt's.
Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ja halt nicht in der Rolle, der die Fragen gestellt bekommt. Ne? Ich bin eher der Fragensteller. Also ich bin sehr gespannt auf deine Frage. Jetzt bin ich gespannt.
Du setzt mich jetzt natürlich sehr unter Druck. Ne? Aber ich würde schon gerne einmal wissen, ich frage dich mal nach deinem Lieblingsrollenspiel, auch wenn du das sicherlich tausendmal schon gesagt hast, aber ich würde von dir gerne wissen, wenn du eine Sache von diesem Rollenspiel rausnehmen könntest, um das in alle anderen Rollenspiele reinzupflanzen, was das wäre. Also was ist das, was das System für dich so besonders macht?
Ich weiß nicht, weil es gerade aktuell bei uns einfach so ist. Es ist City of Mist, weil du spielst normale Menschen mit alltäglichen Problemen, die dann noch ein zusätzliches Problem in Anführungsstrichen bekommen, und zwar deren Mythos. Ne? Also sie werden zu, ich sag jetzt mal, übernatürlichen Menschen mit zusätzlichen Fähigkeiten, und das ist so dann das Ding, dem sind keine Grenzen gesetzt. Das ist das, was mich so fasziniert an diesem System. Das kann alles sein. Also es kann nicht einfach nur ein Mythos sein, es kann auch ein Gegenstand sein, also ein Artefakt, wo ich gebe jetzt mal einfach Beispiele aus unserer aktuellen Runde. Wir haben den einen Charakter dabei, der ist Freelancer vom Beruf her, also sein Logos. Und sein Mythos ist King Kong.
Ah, schön.
Dann haben wir eine Krankenschwester dabei, die ist hat den Mythos aus dem Film Vaiana 1, also vom ersten Teil, TK und Tifiti, also diese Gottheit, die einmal Zerstörung und Zerfall bringen kann, auf der anderen Seite aber auch eben Wachstum und heilen kann. Deswegen, also das habe ich auch tatsächlich zugelassen, das sind zwar zwei Mythen, aber ich, weil es eine Gottheit ist,
das teilt irgendwo, sehr gut.
Ne, finde ich es sehr, sehr stark. Und das andere, weil ich es gerade sagte, ein Artefakt, wir haben bei einem Spieler, der hat sich so ein bisschen schwer getan. Seinen ersten Charakter haben wir auch sterben lassen. Das passte da auch ganz gut in die Story rein. Da haben wir dann einen Charakter erstellt, der ist vom Logos her Kopfgeldjäger, also Schuldeneintreiber, mehr oder weniger, für einen Buchmacher in der Stadt. Und der hat eine Schrotflinte und das ist sein Artefakt. Also nicht er besitzt diesen Mythos, sondern er hat die Kräfte durch diese Schrotflinte. Und diese Schrotflinte besitzt den Mythos, den Sensenmann. Ne? Also den sprichwörtlichen Tod.
Schön. Mhm. Mhm.
Und also das macht es für mich so unglaublich faszinierend, dass du wirklich diese Möglichkeiten hast, an Vielfältigkeit. Also mir würde es schwerfallen, da einen Charakter zu erstellen, weil ich so viele Ideen hätte, was ich spielen würde.
Ja, spannend. Schön.
Ja. Also
danke dir.
City of Mist, die Besonderheit eben diese Mythen und Artefakte,
toll.
Fähigkeiten. Ja.
Klasse.
Sehr, sehr cool. Danke für die Frage.
Vielen Dank.
Hat mir sehr gefallen.
Ich habe das gemerkt, du bist da richtig eingetaucht. Das finde ich super. Ich gucke mir das unbedingt mal an.
Ja, unbedingt machen. Also das ist ein absolut schönes System. Ich habe da auch in einem anderen Podcast mal 2,5 Stunden fachgesimpelt. Da wurde ich tatsächlich ausgefragt über dieses System, obwohl ich gar nicht dazu prädestiniert bin. Also ich bin keiner der Autoren, ich bin einfach nur ein Fan. Kann ich dir mal schicken und auch verlinken in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Auch sehr, sehr schöner Podcast. Und ja, ansonsten, Thorsten, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wirklich. Wenn du noch letzte Worte hast an unsere Zuhörer, an meine Zuhörer, an die Community, dann kannst du das jetzt noch gerne tun.
Keine wirklichen. Nur, dass ihr einen schönen Podcast hier hört und dass Fabian das richtig toll macht und ist auch so ein ganz, ganz, ganz freundlicher Typ. Und es hat mir von Anfang an sehr viel Freude gemacht. Und man hat auch überhaupt kein Lampenfieber, sobald man ihn einmal hört und er da mit einem das Vorgespräch führt. Das ist wunderbar. Also Dankeschön. Genau die richtige Adresse hier.
Vielen, vielen Dank. Und auch bei dir ein Blick hinter den Charakterbogen. Gib dem Ganzen einfach ganz viel Liebe, Sterne und was auch immer. Ich bin eigentlich nicht so derjenige, der sagt, so von wegen hier, mach mal 5 Sterne, kommentiert, bla bla bla. Hauptsache ihr hört es, das sehe ich und das wisst ihr auch. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.